Also zum einen bin ich froh, dass noch welche da sind und nicht alle entfleucht sind zum Flattichhaus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und 5 gute Gründe, so lautet unser Thema, für den christlichen Glauben oder an Jesus zu glauben. Und vor 2 Jahren gab es eine Umfrage, war nicht mit 5 Fragen, also mit 5 guten Gründen, aber es war eine recht einfache Frage. Und zwar wurden Leute in Deutschland gefragt, ob sie eher Christen sind oder Atheisten. Und die meisten Leute haben ganz hilflos den Kopf geschüttelt und haben gesagt, weder noch, ich bin normal. Also so einfach ist es gar nicht, so mit dem Glauben und mit dem Christsein und so weiter. Es ist nicht so einfach, das auch argumentativ jetzt unbedingt aufzuarbeiten. Und viele der Argumente, die so im Raum stehen, für oder auch dagegen, haben wir ja schon so per Videobotschaft mitbekommen im Gymnasium in Korntal. Und ich sage auch gleich vorweg, dass ich nicht unbedingt ein Wissenschaftler bin oder Experte, der euch jetzt so hieb- und stichfest jetzt so die richtigen taktischen Antworten mitgeben kann, die alle Leute überzeugen werden. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt direkt so mein Ziel, dass ich sage, ich möchte jetzt alle Leute überzeugen. Ich möchte mich eher ein bisschen persönlich machen. Ich habe mich mal gefragt, auch vor längerer Zeit, als ich mir über so auch über dieses Thema Gedanken gemacht habe, was spricht für mich eigentlich dazu? Und was spricht für mich dafür, dass das vertrauenswürdig ist? Und vielleicht muss man auch nochmal eine kleine Trennung machen, nämlich zwischen dem, dass wir immer wieder denken, dass die Wissenschaft ja so viele Beweise hat gegen den christlichen Glauben. Und da würde ich einfach mal einschränkend sagen, ich weiß nicht, ob das generell, also sie hat Anfragen und das ist ja auch berechtigt, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man dadurch den Glauben beweisen kann oder auch andersrum, wir können es nicht beweisen. Also ich glaube, dass es eigentlich 2 total getrennte Felder sind. Es ist ja oft so, dass man den Eindruck hat, dass Naturwissenschaftler sagen, okay, wir haben alles untersucht und jetzt nehmen wir Stellung auch zu dem, was dahinter steht. Aber ich glaube eigentlich, dass es gar nicht die Fachkompetenz ist, der Naturwissenschaft über geistliche und geistige Fragen so Auskunft zu geben. Genauso wie ich nicht die Aufgabe habe zu sagen, nein, das ist alles falsch in der Naturwissenschaft oder so, würde ich mir auch nicht anmaßen. Zum einen natürlich auch, weil ich da in diesem Bereich nicht studiert habe. Aber ich kann vielleicht ein bisschen von mir persönlich erzählen. Also ich bin Experte, ja, in meinem Leben. Damit lebe ich halt so, mit meinem Leben. Und ich lebe auch mit meinem Glauben. Und ich sage euch ganz ehrlich, auch mein Glaube ist nicht so felsenfest, wie man vielleicht denkt. Okay, ich werde dafür bezahlt und ich werde jetzt, ja, das muss es ja laufen oder so. Tut's nicht immer. Ich habe meine Zweifelsphasen. Und die härtesten Zweifelsphasen sind da gekommen, wo ich mich mal intensiver mit meinem Glauben auseinandergesetzt habe. Und auch mit den Anfragen. Und trotzdem habe ich etwas erlebt. Nämlich, dass es nochmal eine ganz andere Schiene gibt. Und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen passiert. Und da komme ich gleich an meine Grenzen. Nämlich, dass in unserem Herzen etwas passiert. Nämlich, dass dieser lange Weg vom Kopf bis ins Herz, da kann noch mal etwas passieren. Es kann noch mal sein, dass unsere Seele ganz anders hinhört und dass wir auf einer ganz anderen Ebene noch mal etwas verstehen und vielleicht auch Vertrauen fassen. Vertrauen in das, was wir in der Bibel lesen, in Gottes Wort. Ich werde es nicht beweisen können. Aber ich kann versuchen, Fingerzeige aufzuzeigen, also kleine Spuren aufzunehmen, die ich in der Bibel finde und die ich für mich und für meinen Glauben als wichtig herausgefunden habe. Also das heißt, ihr kriegt heute vielleicht eine Antwort, was sind für mich persönlich 5 Gründe, dass ich sage, ich bin mit diesem Jesus unterwegs. Und ich versuche es einfach, ob es mir gelingt, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Mein erster Gedanke, es sind so 5 Punkte, wie gesagt, 5 gute Gründe, die ich für mich persönlich als Experte in meinem Leben finde, dass sie gut sind. Der erste ist, du bist gerufen. Vorher habt ihr schon eine kleine Vorstellung von mir mitbekommen. Ich habe mich mit meinem Namen vorgestellt, aber Namen sind ja Schall und Rauch. Effektiver sind ja Nummern. Darf ich mich vorstellen? Ich bin 615 755 460. Ausgestellt im Ludwigsburger Ordnungsamt. Also von daher bin ich registriert und habe die Berechtigung zu atmen. Also von daher sage ich, ja, das bin ich. Ja? Und trotzdem sage ich, na, das ist vielleicht doch nicht alles. In der Bibel finde ich nochmal was ganz anderes. Im Leben hier habe ich manchmal das Gefühl, das bin ich ja. Eine Nummer. Ich weiß nicht, manchen geht es vielleicht so. Es geht nicht immer so. Ich bin nicht immer, oh, ich bin nur eine Nummer. Aber manchmal schon. Und persönlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich bei Gott keine Nummer bin. Sondern schon im Alten Testament spricht Gott Menschen sehr, sehr persönlich an. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich komme an meine Grenzen, nämlich da, wo es um Glauben geht, komme ich an meine Grenzen. Nämlich da, wo es darum geht, ob man das selber dann glauben kann. Ich könnte sagen, das ist doch die Verordnung, du hast hier unterschrieben, du bist Kirchenmitglied, deswegen musst du glauben. Nein, muss man nicht. Dass man es glauben kann, mit seinem Herzen annehmen kann und am Ende vielleicht sogar sein Leben darauf baut, das hat auch nochmal ganz andere Gründe. Aber es könnte heute Abend das Wunder passieren, dass wir es nochmal ganz neu fassen können, nämlich dass wir Glauben wagen können. Und dass einzelne Worte aus der Bibel Kraft bekommen in unserem Herzen und Wirkung entfalten. Ein Bibelwort, ein Satz aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, das spricht mich persönlich sehr an. Immer wieder, nicht immer gleich. Und das heißt, siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Gott ruft mich mit meinem Namen. Ich bin bei Gott keine Nummer. Ich bin bei Gott kein Zufallsprodukt. Keine Wissenschaft kann mir so viel für meine Seele, für mein Inneres geben, dass ich sagen kann, wow, ich bin ein Staubkorn im Universum, es geht mir gut. Das tut mir meistens nicht so gut. Mir tut es eher gut, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Tobi, wie geht's dir? Hast du Zeit? Komm, wir setzen uns hin, wir trinken ein Bierchen. Das muss ich sagen, das spricht mich mehr an. Und ich glaube, dass das sogar radikal unser Leben auf den Kopf stellen kann, verändern kann, nämlich die Sichtweise, ob ich ein Zufallsprodukt bin in diesem Universum oder nicht. Du bist gerufen. Du bist ins Leben gerufen. Dein Schöpfer hat dir dein Leben geschenkt. Niemand von uns wurde gefragt. Wir haben uns alle vorgefunden im Leben. Aber die Frage ist, ob ich nochmal hinter diese biologischen Abläufe und so weiter sehen kann und sagen kann, ich bin vom Schöpfer ins Leben gerufen worden. Ich bin kein Zufallsprodukt. Materiell gesehen bin ich nicht viel. Ein Staubkorn im Universum, vielleicht noch geringer. Wirtschaftlich gesehen liegt mein Materialwert vielleicht bei 8 €, sagt man so im Schnitt. Vielleicht bei mir ein bisschen weniger, die Haare sind schon weg. Also von daher, was habe ich denn? Ja? 8 € ungefähr. Aber bei Gott bin ich viel mehr wert. Er hat gute Absichten mit meinem Leben, das habe ich schon kennengelernt. Und ich glaube schon allein diese Geschichte, dass ich gerufen bin ins Leben mit meinem Namen, dass ich bejaht bin als Mensch, das hat hier innen, in meinem Herzen, immer wieder die Kraft gehabt, mein Leben zu verändern, ihm neu mein Vertrauen zu schenken. Ich habe eine Ärztin kennengelernt, die hat bei uns, als wir unsere theologische Ausbildung gemacht haben, hat sie unterrichtet über Psychologie. Und sie ist Ärztin einer größeren Klinik, wo Menschen hinkommen, die Probleme haben in ihrem Leben. Und sie hat eine Begebenheit erzählt, die hat mich ziemlich berührt. Sie hat erzählt von einer jungen Frau, die gekommen ist und Rat gesucht hat und eine Therapie gemacht hat aus einem Grund, weil sie gesagt hat, ich hatte große Träume in meinem Leben, ich wollte gerne Opernsängerin werden, aber zu Hause wurde ich immer abgespeist. Abgespeist, das heißt, sie ist den Eltern oder der Mutter, besser gesagt, immer zur Last gefallen. Und sie hat ihr lieber ein bisschen Geld gegeben und hat gesagt, ach komm, hier hast du was Süßes. Und so hat sie gesagt, sie war abgespeist, aber sie hat keine Liebe empfangen, keine Wertschätzung. Dann hat sie Probleme bekommen mit dem Essen, Bulimie, dann hat sie Therapie aufgesucht. Die Therapie war dann irgendwann abgeschlossen und dann hat die Patientin, diese junge Frau, einen Brief geschrieben an die Ärztin. Die Ärztin ist Christ, eine christliche Klinik, aber die haben dort nicht die Gewohnheit, dass sie die Leute irgendwie zwangsmissionieren. Und so hat die junge Frau einen Brief geschrieben und die Ärztin hat es gelesen und dann war sie sehr erstaunt über einen Satz. Dann hat die junge Frau geschrieben: Ich danke Ihnen, dass Sie mir von Gott erzählt haben, das hat mein Leben geändert. Und die Ärztin musste grübeln und hat gesagt: Moment mal, mir fällt gar nicht ein. Also wie gesagt, wir haben da nicht so groß irgendwie ständig Gespräche geführt über den christlichen Glauben. Hat sie zurückgeschrieben, hat gesagt: Was war das? Ich kann mich gar nicht erinnern. Nach einer Weile kommt ein Brief zurück und dann sagt die junge Frau: Es war nicht viel, eigentlich nur ein Satz. Sie haben mir damals die Frage gestellt, ob ich mich als Zufallsprodukt in diesem Universum sehen möchte, als ein Staubkorn irgendwo oder als ein bejahrtes Geschöpf, was in Verantwortung leben soll vor seinem Schöpfer. Das Leben gegeben mit den Möglichkeiten. Und da die junge Frau gesagt hat: Dieser Satz hat mein Leben verändert. Und sie konnte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Sie hat ihr Leben nochmal ganz neu sortiert, geordnet. Du bist gerufen, hat mir sehr oft geholfen. Ich bin bejaht. Ich, Tobi, Wahnsinn. Das Zweite: Du bist begleitet. Ich werde nicht den Fehler machen, heute Abend sagen, wenn du Christ wirst, wenn du dein Leben drauf vertraust und wenn du vielleicht wieder ganz neu, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal dein Leben an Jesus festmachst, dass du dann ein glückliches Leben hast. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Den machen vielleicht andere. Also die sollen ruhig sagen: Hey, du, wenn du Jesus hast, hast du keine Probleme mehr. Stimmt nicht. Und manche denken auch so ein Wellness-Gott, ja, also Gott ist doch dazu da, dass ich glücklich bin, versorgt bin. Wer so ein Wellness-Gott hat, ich glaube, dieser Gott wird spätestens bei der nächsten Herausforderung im Leben, wird dieser Gott scheitern. Weil Gott uns das auch nie versprochen hat, dass wir ein rundum sorgloses Leben haben. Aber er hat mir was anderes versprochen, das habe ich erlebt und haben wir als Familie erlebt, nämlich, dass er ein Begleiter ist, der treu ist, selbst wenn ich ihn oft vergesse. In unserer Familie haben wir das erlebt. Ich war damals noch kleiner, 8, 9. Aber ich habe gemerkt schon und gespürt, dass etwas Bedrohliches in unsere Familie hereingekommen ist. Meine Mutter war im Krankenhaus. Mein Vater ist da jeden Tag hingegangen. Ich habe manchmal an der Tür gelauscht. Meine Oma war da, die sollte uns Kinder dann so ein bisschen betreuen und ich habe es nicht verstanden. Später, ein paar Jahre später, habe ich es gehört. Meine Mutter hatte Krebs. Es war auf Messerschneide. Wurde operiert. Es ist gut gegangen. Sie lebt heute noch. Ein großes Geschenk. Und wenn ich sie frage, meine Zeit, bist du nicht sauer auf Gott? Dann sagt sie: Nein, ich bin nicht sauer. Es war eine harte Zeit in meinem Leben. Aber es war auch eine besondere Zeit. Und ich habe Gott nochmal ganz anders kennengelernt. Und Gott hat ihr Leben gebraucht. Wir haben damals als Familie noch im Osten gewohnt. Ich sage immer, ich bin bekennender Ossi. Also das heißt, ich bin im Osten geboren. Meine Mutter ist aber Schwäbin. Ja, das muss ich dann gleich dazufügen. 50-prozentiger Genschwabe. Ja. Das heißt also, wir als Familie im Osten gelebt. Das war so der Hammer. Ja, die waren im Krankenhaus. Und da waren nicht nur so 2 Bettzimmer, vielleicht mal 3 Bettzimmer. Meine Mutter hat mir erzählt, es waren 8 Bettzimmer. Das Interessante war nur, und das sagt sie auch, Gott hat diese Krankheit, mein Leben, die gesamte Situation hat Gott gebraucht, ja, dass mitten in dem Leid noch etwas Schönes herausgekommen ist. Eine Mitpatientin im Zimmer meiner Mutter war eine SED-Parteigenossin. Und für die, die in Geschichte ein bisschen bewandert sind, die wissen, die SED war jetzt nicht unbedingt die große Supportgruppe für die Kirche, sondern die haben eher versucht, so ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Auf jeden Fall, die SED-Genossin lag da drüben in dem Bett, war ein bisschen abgeschrieben, weil sie hatte MS bekommen. Und dann lag sie im Krankenbett. Und mein Vater kam jeden Tag zu Besuch zu meiner Mutter. Und ich weiß, sie haben gemeinsam gebetet, gesungen auch, geweint. Und da hat meine Mutter mir das erzählt, weißt du, irgendwann ist diese Frau auf mich zugekommen, hat mich gebeten, als ob mein Vater auch mal zu ihr geht und mit ihr anfängt zu beten. Wahnsinn. Was da passiert ist, diese Frau hat sich komplett verändert. abgeschrieben bei ihrer Partei, aber Trost gefunden bei Gott. Das hat man damals immer gemerkt, wenn Leute dann bereit waren, ihre Kinder taufen zu lassen. Weil sie hat ihren Enkel dann taufen lassen. Das war ihr wichtig. Das war eine Veränderung in ihrem Leben. Das ist kein Beweis für Gott, aber ein Erweis, den man erleben kann. Und das hat etwas zu tun mit dem, wo mache ich mich fest mit meinem Leben? Wo gehst du mit deinen Sorgen hin? Bleibst du mit deinen Sorgen allein? Oder hast du den Mut gefasst, mit deinen Sorgen wirklich zu ihm zu gehen, das auszuprobieren? Manchmal denke ich, wir bräuchten eine neue Sportdisziplin. Sorgenweitwurf. Ja? Kennt ihr diesen Bibelvers, wo es heißt, all eure Sorge werft auf ihn? Ich bin ganz schlecht, ich müsste trainieren. Weil ich kenne mich, weil ich habe dann Problem mit meiner Muskulatur. Immer wenn ich das so fest umfasse, meine Sorgen und aushole, dann erschlafft meine Muskulatur in der Bewegung. Und die Sorge bleibt hier liegen. Manchmal halte ich sie gerne auch fest. Weil bei Sorgen kenne ich mich aus. Und beim Klagen. Wo gehst du mit deinen Sorgen hin? Ich möchte ganz neu lernen, dass ich begleitet bin. Und dass ich wirklich mit meinen Sorgen zu ihm gehe. Es kämpfen, glaube ich, immer so zwei Welten in uns. Nämlich die eine Welt sagt, du musst alles selber schaffen. Du bist der Chef in deinem Leben. Du musst es auf die Reihe kriegen. Ja, wir sind verantwortlich. Und auf der gleichen Seite, Jesus lädt so radikal ein und sagt, komm mit deinen Sorgen. Vertrau darauf, dass Gott wirklich für dich sorgt. Erlebe, dass er dein Begleiter ist. Er sagt, ihr Menschen seid viel mehr wert als irgendwelche tollen Blumen am Straßenrand und die sind schon genial gemacht von Gott. Gott sorgt für die. Er sorgt doch auch für euch, ihr seid viel mehr wert. Sind es nur schöne Worte? Ich glaube, man kann sie erleben. Drittens, du bist befreit. Wer auf Jesus vertraut und sein Leben auf ihn baut, der kann das sagen, ja? Ich bin befreit. Ich weiß nicht, ob Viktor Frankl manchen im Begriff ist. Viktor Frankl ist so, also salopp gesagt, kommt auch so aus der Psychobranche, also das heißt so Psychotherapeut, hat viele interessante und gute Bücher geschrieben und der sagt was Erstaunliches, immer wieder, hat viele coole Sachen, Erkenntnisse und er hat einmal gesagt, die größte Krankheit, an der wir leiden, ist nicht AIDS oder Krebs. Die größte Krankheit, an der wir leiden, ist die Sinnlehre. Wir haben den Sinn verloren. Das Ziel verloren. Alle fragen, wo komme ich her? Was treibt mich an? Aber die Frage ist doch, wo gehe ich hin? Zu was bin ich berufen? Die Bibel spricht davon, dass wir zu Größerem berufen sind. Zu mehr als 70 Jahre Erdenleben. Jesus selber spricht davon und sagt, ich gehe euch voraus. Er sagt, ich gehe euch voraus. Aber wenn ihr meine Freunde seid, dann kommt ihr auch hinterher. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, wenn wir Jesus im Leben haben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Weil wir wissen, dass der letzte Feind, der Tod, der noch da ist und an dem wir auch leiden, wir Christen leiden auch, ja. Auch Christen sterben früh. Es werden nicht alle 80 Jahre und dann gleich im Himmel. Das geht manchmal durch viel Leiden hindurch. Aber unsere Berufung ist, bei ihm anzukommen. Das ist meine Bestimmung. Und ich weiß auch darum, dass ich Befreiung brauche. Nämlich, weil ich den Anschluss an ihn verloren habe. Ich werde geboren als ein Mensch in der Gottesferne. Jeder von uns. Die Bibel ist da ziemlich radikal. Die sagt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Als wir ihn noch hassten. So formuliert es Paulus, so ein Missionar von der damaligen Zeit. Der sagt, als wir ihn noch hassten. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass es ihn nicht im Himmel hielt, sondern er hat gesagt, ich muss runterkommen zu meinen Menschen. Meine Menschen möchte ich gewinnen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie in Kontakt kommen mit der Quelle des Lebens, mit ihrem Schöpfer. Wenn er mich fragt, wovon mein Glaube lebt, dann vor allem hier. weil ich erkannt habe, dass ich eigentlich von Natur aus so weit von Gott getrennt bin. Und ich sehne mich aber danach, weil ich ihn kennengelernt habe, seine Liebe gesehen habe in diesem Buch, in der Bibel. Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott über dein Leben denkt, dann schau dir die Geschichten an, die von Jesus drinne stehen. Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Liebevoll. Er hat sich ihre Probleme angenommen. Er hat zugehört. Und wenn du wissen willst, wie Gott über dein Leben denkt, so denkt er über dich. Er hat eine Sehnsucht, dass du nicht alleine bleibst. Dass du nicht daran leiden musst, dass du getrennt bist von Gott. Durch die Trennung von Gott, ja, sind viele Probleme in diese Erde gekommen. So beschreibt es die Bibel. Das ist nicht einfach zu schlucken, gebe ich zu. Und wer sich an Jesus festmachen will und sagt, ich will ihm wirklich gehören, der muss runter vom hohen Ross. Das ist das Schwerste am Glauben. Dass man seinen Stolz abgeben muss. Und sagen, das weglassen muss, dass man sagt, ich schaff's schon selber. Ich musste es mir gefallen lassen, dass jemand für mich stirbt am Kreuz. Davon lebt mein Glaube. Martin Luther sagt es so, wir alle leiden daran, dass wir in uns verkrümmt sind. Und er will da, glaube ich, beschreiben in diesem Bildwort ein Wort für unseren Egoismus, an dem wir ja letztlich leiden. Was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen Befreiung. Befreiung aus einem Denken, was sich nur ums eigene dreht, dass wir befreit werden zur Beziehung mit anderen Menschen und mit Gott. Du bist befreit. Bist du's? Hast du ihn schon kennengelernt? Es gibt viele Menschen, die gehen jahrelang in die Kirche, aber so richtig gewagt, darauf sein Leben zu bauen? Ich wünsche es. Ich habe da Gott am tiefsten kennengelernt, dass er, obwohl er mir einen radikalen Blick in mein eigenes Herz, wo es manchmal sehr dunkel aussieht, zeigt, dass er sich nicht abwendet, sondern liebevoll seine Hand mir entgegenstreckt. Davon lebt mein Glaube, von Vergebung, von seinem Friedenswillen, von seiner Menschenliebe. Viertens, du bist eingeladen. Ich weiß, bei ihm, und das habe ich gelernt, ich renne immer wieder weg. Ich werde vielleicht, muss man ja mal ehrlich sagen, ich werde dafür bezahlt, dass ich Menschen von Jesus erzähle. Aber damit ist doch noch nichts gesagt über mein Herz. Ich habe das Vorrecht, viel in der Bibel zu lesen. Es hat mein Glauben schon oft gestärkt. Und es hat mich bei ihm gehalten. Aber ich habe manchmal Angst davor, dass das alles nur ein Job ist. Ich wünsche, dass mein Herz beteiligt ist, dass ich mich selber dort festmache. Und ich werde, und das ist das Coole, ich werde immer wieder eingeladen. Jemand hat mal gesagt, das fand ich auch sehr cool, hat jemand gesagt, du wirst Gott nie enttäuschen können. Denkt man, ja doch, also ich habe mich angestrengt, aber ich habe es nicht auf die Reihe gebracht. Sagt, nein, du kannst Gott nicht enttäuschen. Denn er hat sich in dir nie getäuscht. Er wusste von vornherein, wie du bist. Er kennt deine hellen Seiten, die wir gerne vom Menschen zeigen, aber er kennt auch die dunklen. Aber er wendet sich nicht ab. Du bist immer willkommen. Und deswegen sage ich immer nur, du bist eingeladen an einen Ort der Vergebung. Komm doch zu ihm. Und wir sind eingeladen, und das ist cool, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir sind zu mehr berufen als nur 70 Jahre Erdenleben. Heute müssen wir sagen, okay, 90. Tobi, du musst es ein bisschen erhöhen. Die Lebenserwartung ist gestiegen, ja, stimmt. Aber selbst 90 Jahre, was ist das? Es gibt manche Leute, die sind mit 85 und sagen, Mensch, jetzt schon vorbei? Natürlich ist es auch krass, es gibt ganz junge Leute, die sagen, ich möchte heute schon aussteigen. Wozu denn eigentlich? Wir sind dazu berufen, mit unserem Schöpfer in Ewigkeit zusammen zu sein. Und das Geniale ist, am Ende wartet nicht irgendeine Fabrikhalle oder wo wir für den Herrn dienen müssen, auch keine Harfen, die im Himmel bereitgestellt sind, dass wir da wieder Münchner irgendwie ständig Harfenlieder singen müssen. Ich stelle mir den Himmel anders vor. Also nicht ein Ort kling, kling, kling. ist ja auch nicht meine Musik. Vielleicht gibt es auch verschiedene Abteilungen. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber es ist nicht leicht, den Himmel zu beschreiben. Manche versuchen es ja so, Mensch, stell dir vor, das, was du am liebsten machst, das ist dort immer. Dann sage ich, oh, ob das eine schöne Vorstellung ist. Immer Fußball spielen. Ein bisschen abwechseln wäre auch schön. Aber vielleicht sind wir wie die kleinen Kinder. Wenn die was mögen, da kann man ja ständig wiederholen. Ne? Und sie freuen sich immer daran. Ich weiß nicht, wie der Himmel ist. Ich sage auch manchmal, der wird mir ja sehr barock auch beschrieben. Ja, so goldene Straßen und so. Ja, aber ich glaube, das sind nur Bilder zum Glück. Aber das schönste Bild ist nochmal ein anderes. Wir sind eingeladen zum Festmahl. Wir sind eingeladen zum Festmahl. Und ich stelle mir vor, das ist eine riesig lange Tafel, wo Menschen aus allen Generationen sitzen werden und endlich werde ich meinen Jesus persönlich sehen. Gott selber wird da sein, heißt es, und er wird abwischen unsere Tränen. Da wird gefeiert. Und da ist er da. Wisst ihr, wovon mein Himmel lebt? Nicht nur, dass es endlos weitergeht. Mein Himmel lebt davon, dass Jesus dort ist, der alles für mich gegeben hat, der am Kreuz sein Leben hergegeben hat, damit ich nicht dort enden muss, damit ich nicht getrennt bleiben muss, sondern das Leben habe. Du bist eingeladen. Und mein letzter Gedanke noch, du bist Teilhaber. Wenn du auf ihn vertraust, bist du automatisch Teilhaber. Ich habe vorhin schon gesagt, der weiteste Weg auf diese Erde ist ja der Weg vom Kopf ins Herz. Oh, wie viel würde ich dafür geben, dass ich die super Argumente hätte und es irgendwie so klingen und jetzt können alle glauben. Glauben ist ein Geschenk. Ich kann es nicht verwalten. Das Einzige, wozu ich Menschen gerne auffordere, ist, vertraue doch den Zeugen, die es mit ihrem Leben bezeugen. Denn heute haben wir es nicht anders als die auch schon in den Generationen zuvor. Wir vertrauen den Zeugen. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, ist es ja letztlich nichts anderes, als dass wir sagen, ich vertraue den Zeugen. Sie bezeugen es, auch mit ihrem Leben. Und da drin entdecke ich nochmal, dass Gottes Wort lebendig wird. Im Alten Testament heißt es, Gott selber spricht und sagt, prüfe mich. Prüfe mich. Was ich mir wünsche, ist, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, ihn prüfen und sagen, okay, wenn du wirklich da bist und wenn du ein Begleiter sein möchtest, dann lege ich dir jetzt mein Leben hier hin. Und ich will sehen, ob du wirklich trägst. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann auch nicht versprechen, dass wenn man bestimmte gebetet hat, dass es dann gleich funktioniert irgendwie. Ich kann nur einladen, es zu riskieren und sagen, ich probiere es aus. Das ist immer noch kein Beweis. Aber es hat mich immer wieder, weil mich Leute ermutigt haben, habe ich nicht locker gelassen. Habe gesagt, okay, ich riskiere es wieder. Darauf setze ich mein Leben. Wir sind Teilhaber. Wenn Menschen anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein und ihr Leben auf ihn auszurichten, dann wird das unser Leben verändern. Wir werden automatisch von Zuschauern zu Mitspielern. Das heißt, es kann sehr gefährlich werden. Es kann unser Leben verändern. Unsere Prioritäten, wie wir unseren Alltag gestalten, das kann alles dabei rauskommen. Aber das Geniale ist, er wartet auf uns. Eigentlich muss man nicht sagen, er wartet, er harrt darauf, so heißt es. Er harrt darauf, dass wir zu ihm kommen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen warten und harren? Warten ist so. Das ist Warten. Aber Gott wartet nicht. Gott sehnt sich nach uns. Er harrt nach uns. Er hält Ausschau. Das geht nicht so. Da kann man keine Zeitung lesen, sondern das geht so. Ist das ein Bild für Gott? Ein bisschen unheiliger Gott, oder? Der steht doch so erhaben da. Nein. Die Bibel beschreibt uns einen Gott, der Ausschau hält nach uns und dass wir anfangen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Vielleicht keine gewaltigen Argumente, aber von mir erlebt. Herzliche Einladung, das auszuprobieren. Wir hören ein Lied.